NDR Info. Echo des Tages.
Mit Michael Brocker. Schönen guten Abend zusammen. Ja, das wird nichts mit der Brexit-Abstimmung im Londoner Unterhaus morgen. Die britische Premierministerin May hat die Entscheidung heute Nachmittag verschoben. Und der Europäische Gerichtshof sagt, die Briten können den Brexit einseitig widerrufen, wenn sie wollen. Was das heißt, erfahren Sie gleich. In Marrakesch ist der umstrittene UNO-Migrationspakt verabschiedet worden. Unser Korrespondent informiert uns über Einzelheiten. Und wir schauen nach Paris nach einem weiteren Krawallwochenende und vor einer angekündigten Rede von Staatspräsident Macron an die Franzosen. Als erstes aber in Bericht und Kommentar die Warnstreiks bei der Bahn in Deutschland. Sie haben heute Morgen Millionen Pendler genervt, quer durch die Republik. Der Berufsverkehr an diesem Montag produziert reichlich, ja, wie heißt das nochmal, Störungen im Betriebsablauf. Denn die Eisenbahnergewerkschaft EVG will ihren Tarifforderungen Nachdruck verleihen. Sebastian Auer über den Warnstreik heute und die Konsequenzen ab morgen.
Vor allem in Nordrhein-Westfalen war das Chaos am Morgen groß. Die Deutsche Bahn sagte, dass zeitweise alle Züge stillstanden, mitten im Berufsverkehr. Der Fernverkehr war sogar bundesweit eingestellt. Mit solch großen Problemen hatten sie bei der Deutschen Bahn nicht gerechnet, räumt Konzernsprecher Achim Staus schon am Morgen ein.
Wir haben uns versucht, auf den Streik so gut wie möglich vorzubereiten, mit zusätzlichem Personal an den Bahnhöfen, auch in der telefonischen Reisezugauskunft. Der Streik wurde aber sehr kurzfristig angekündigt, sodass wir nur begrenzt darauf einwirken konnten. Wir haben versucht, so viel wie möglich Personal bereitzustellen, bitten aber auch hier um Verständnis, dass zum Beispiel in den Auskunftssystemen der aktuelle Fahrplan nicht überall dargestellt werden kann.
Große Probleme am Morgen auch rund um Hannover, Hamburg oder Kiel. Fast alle Züge fielen aus. Weil vor allem die Mitarbeiter in den Stellwerken gestreikt haben, waren auch Züge von privaten Anbietern betroffen, beispielsweise der Metronom zwischen Hamburg und Bremen. Allein in Nordrhein-Westfalen wurden mehr als 2 Dutzend Stellwerke bestreikt. Reisende hatten mal mehr, mal weniger Verständnis.
Ich finde es grundsätzlich gut, dass gestreikt wird, dass mehr Geld verlangt wird und da müssen wir uns leider darauf einstellen.
Ob man gleich schon zu Beginn von Tarifverhandlungen derartig massiv vorgehen muss und so quasi das Land lahmlegt, das finde ich ein bisschen unverschämt.
Der Streik hatte zur Folge, dass die Autobahnen noch voller waren als ohnehin schon im Berufsverkehr. Am Morgen gab es in Nordrhein-Westfalen über 440 Kilometer Stau und auch am Nachmittag war auf den Autobahnen mehr los als gewöhnlich. Nach Angaben der Deutschen Bahn läuft der Nahverkehr inzwischen wieder relativ zuverlässig und pünktlich. Im Fernverkehr sind die Auswirkungen des Streiks noch deutlicher zu spüren. Wahrscheinlich wird sich die Situation dort erst morgen früh wieder normalisiert haben. So lange dauert es, bis Züge und Personal wieder an den richtigen Einsatzorten sind. Immerhin, neue Streiks soll es erstmal nicht geben. Morgen wollen Deutsche Bahn und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft wieder verhandeln, sagt Bahnsprecher Achim Staus am Nachmittag.
Das ist schon mal ein gutes Signal, dass die EVG an den Verhandlungstisch zurückkehrt. Der Streik von heute war überflüssig, eine völlig unnötige Eskalation, die Hunderttausende von Pendlern in Mitleidenschaft gezogen hat. Ich möchte den Verhandlungen morgen nicht vorgreifen. Dazu gehören ja auch immer 2 Parteien. Aber ich kann nur sagen, dass wir als Deutsche Bahn mit großem Einigungswillen in die morgigen Tarifverhandlungen mit der EVG gehen werden.
Die Gewerkschaft nannte den 4-stündigen Streik am Morgen einen vollen Erfolg. Sie fordert weiterhin 7,5% mehr Gehalt. Die Deutsche Bahn hatte ursprünglich 5,1% angeboten, besserte zuletzt aber nach. Trotzdem teilt die EVG mit, dass sie von der Bahn morgen ein deutlich besseres Angebot erwartet.
Nein, es ist nicht die Lokführergewerkschaft GDL, die da heute gestreikt hat und deren Vorsitzender Weselski ist überhaupt nicht auf Krach gebürstet. Ganz im Gegenteil. Zum Warnstreik hat diesmal die andere, größere Gewerkschaft aufgerufen, die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG. Kurz vor Weihnachten wirbelt sie den Berufsverkehr ziemlich durcheinander. Tut sie das zu Recht? Hier ist die Meinung von Frank-Christian Starke.
Erste Frage, darf die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft streiken? Klare Antwort, ja. Es ist ihr gutes Recht, so Druck auf den Arbeitgeber auszuüben und ihn zu Zugeständnissen zu bewegen. Eine Gewerkschaft musste auch niemanden vorher fragen. Das entscheiden die demokratisch bestimmten Gremien im Auftrag ihrer Mitglieder. Dass Dritte, in diesem Fall Berufspendler und Fernreisende, darunter leiden, das liegt in der Natur der Sache. Punkt. Zweite Frage, ist es richtig, das gleich so heftig zu machen und dafür zu sorgen, dass der Fernverkehr bundesweit komplett und der Regionalverkehr zumindest teilweise platt ist? Klare Antwort auch hier, nein. Tarifauseinandersetzungen laufen nach einer bestimmten Logik. Nach Forderungen wird gestritten, sondiert, es wird gekungelt. Wenn es spitz auf Knopf steht, Warnstreik. Er sorgt für klare Fronten, er ist ein Test. Steht die Belegschaft wirklich hinter den Forderungen? Tut sie das, stimmt das die Hardliner auf der Arbeitgeberseite milder. Und gleichzeitig sehen die Gewerkschafter, dass ihre Proteste etwas bewegen. Warnstreiks sind also Brustlöser in einer Tarifauseinandersetzung. Heute aber ist die Gewerkschaft über das Ziel hinausgeschossen. Dieses Ausmaß, das ist für einen ersten Warnstreik zu viel. Zumal die Informationspolitik im Vorfeld schlicht miserabel war. Was zu Frage 3 führt. Warum wurde dieser Streik so schlecht gemanagt? Zwei Antworten. Erstens, der EVG fehlt Streikerfahrung. Anders ist es nicht zu erklären, warum die Gewerkschaft nicht früher und genauer gesagt hat, wo und wie gestreikt wird, zumal an einem Montag. Die Auswirkungen waren heute deutlich größer, als gestern abzusehen war. Zweite Antwort, die Bahn hat es nicht geregelt bekommen, besser zu informieren. Auch das unverständlich. Es ist das eine, als Bahnfahrer liegen zu bleiben. Dann aber keine anständigen Infos darüber zu bekommen, wie es weitergeht, das ist doppelt ärgerlich. In anderen Tarifauseinandersetzungen, zum Beispiel im öffentlichen Dienst, läuft das besser. Eltern von Kita-Kindern etwa müssen auch leiden, aber sie werden in der Regel wenigstens besser informiert. Weil zwischen Arbeitgeber und Gewerkschaften trotz Streiks insgesamt ein gewisses Vertrauen herrscht. Also, ein neues Angebot auf den Tisch bitte, ein schneller Abschluss, man ist ja bereits nah beieinander. Dann muss es aber weitergehen. Ein Neuanfang im Umgang zwischen Konzernführung und den Gewerkschaften ist dringend nötig. Denn das schlechte Klima im Konzern trägt zu solch harten Auseinandersetzungen maßgeblich bei. Das war in der Vergangenheit so, jetzt schon wieder und nervt nun wirklich alle, auch die Kunden.
Der Kommentar im Echo des Tages von Frank-Christian Starke. Der Terminplan in London war völlig klar. Morgen sollte das Unterhaus entscheiden über den Brexit-Vertrag mit der EU. Dies mit allen Risiken und Nebenwirkungen für Theresa May, die Premierministerin. So wird es aber nicht kommen. Heute Nachmittag hat May bekannt gegeben, die Abstimmung wird verschoben. May setzt stattdessen auf Nachverhandlungen mit Brüssel. Bei ihrer Erklärung war es sehr unruhig im Parlament, streckenweise turbulent.
Wenn wir so vorangehen, würde dieses Abkommen mit großer Mehrheit abgelehnt werden. Wir werden deshalb morgen nicht darüber abstimmen lassen. So die Premierministerin. Es ging einfach nicht mehr. Theresa May wäre morgen in eine krachende Niederlage gelaufen. Die Opposition hätte gegen das Austrittsabkommen gestimmt. Die DUP, die Partei der nordirischen Protestanten, die der konservativen Minderheitsregierung in der Regel zur Mehrheit verhilft, hätte das mit der EU ausgehandelte Abkommen ebenfalls abgelehnt. Entscheidend war am Ende aber der Widerstand in den eigenen Reihen. Theresa May und ihre Fraktionsführer hatten in den vergangenen Tagen alles versucht, um die konservativen Abgeordneten auf Kurs zu bringen. Gelockt und gedroht in Gruppensitzungen und Einzelgesprächen. Doch nach diesem Wochenende war klar, etwa ein Drittel der konservativen Parlamentarier würde mit Nein votieren. Theresa May zog jetzt die Notbremse und nahm die Abstimmung von der Tagesordnung. Ihrem Parteifreund Nigel Evans fiel danach ein Stein vom Herzen. Das sei eine kluge Entscheidung der Premierministerin.
She's made a very wise decision.
Mehr als 100 Tories hätten der eigenen Premierministerin die Gefolgschaft verweigert. Historiker können sich nicht daran erinnern, dass eine Regierung schon einmal in der langen Geschichte der britischen Demokratie eine solche krachende Niederlage eingefahren hat. Trotzdem hieß es noch am Montagvormittag aus der Regierungszentrale in der Downing Street, es bleibe bei dem verabredeten Fahrplan. Doch dann, nach einer Telefonkonferenz des Kabinetts, die Kehrtwende. Die Abstimmung wird verschoben. Die Entscheidung kam nicht völlig unerwartet. Schon am Wochenende hatte der einflussreiche Anführer der konservativen Hinterbänkler, Graham Brady, eine Verschiebung ins Gespräch gebracht. Wenn wir nicht vorher eine Änderung der Auffanglösung für Nordirland hinkriegen, dann könnte die Abstimmung verschoben werden. Der in dem Austrittsabkommen vorgesehene Backstop, die Auffanglösung für die Grenze zwischen dem britischen Nordirland und der Republik Irland, liegt den konservativen Abgeordneten am schwersten im Magen. Die Garantie, niemals wieder eine feste Grenze zwischen den beiden Teilen der irischen Insel entstehen zu lassen, auch wenn dadurch nach dem Brexit Nordirland enger mit der EU verbunden bliebe als der Rest Großbritanniens, wollten viele Tories einfach nicht akzeptieren. Deshalb nun die Absage der Abstimmung. Für den Labour-Oppositionsabgeordneten Chris Leslie ist klar. Die Premierministerin gibt damit zu, dass sie dieses Abkommen niemals durchs Parlament bekommen hätte.
got no chance of having her Brexit proposal get through.
Ende der Woche wird Theresa May nun erst einmal zum EU-Gipfel nach Brüssel fahren, mit der vagen Hoffnung, dass ihr die anderen 27 Staats- und Regierungschefs doch noch aus der Patsche helfen. Mit ein paar Änderungen am Brexit-Abkommen vielleicht, die den Abgeordneten in London die Zustimmung erleichtern könnten. Mit einigen EU-Kollegen hat May in den vergangenen Tagen bereits gesprochen. Doch offiziell heißt es weiter aus Brüssel, es werde keine Nachverhandlungen geben, dieses Abkommen oder keines.
Der Tagesbericht aus London von Jens-Peter Marquardt. Ja, auch wenn die Abstimmung im Unterhaus heute auf unbestimmte Zeit verschoben worden ist, Stand heute heißt es am 29. März, bye bye Britain, Großbritannien verlässt die Europäische Union. Die Modalitäten des Brexit hängen allerdings immer noch in der Luft. Heute hat der Europäische Gerichtshof in Luxemburg dem Thema einen neuen, unerwarteten Dreh gegeben. Klaus Hempel über das Urteil und die Hintergründe.
Geklagt hatten mehrere Abgeordnete des Europäischen, des Britischen und des Schottischen Parlaments. Sie wollten wissen, ob Großbritannien die Brexit-Erklärung einseitig wieder zurücknehmen kann. Einer der Kläger, der schottische Grünen-Politiker und Brexit-Gegner Andy Whiteman, hatte sich während des Verfahrens dafür stark gemacht. Ein Mitgliedstaat, der sich dafür entscheidet, die Absicht eines Austritts aus der EU anzukündigen, sollte auch die Chance haben, seine Meinung zu ändern und wieder zum Status quo als EU-Mitglied zurückzukehren. So hat nun auch der Europäische Gerichtshof entschieden. Großbritannien kann den Antrag, aus der EU auszuscheiden, einseitig wieder zurücknehmen. Die EU-Kommission und der Rat der Mitgliedsländer waren dagegen der Meinung, dass das nicht einseitig geht, sondern nur, wenn alle EU-Staaten der Rücknahme des Antrags zustimmen. Die Kommission und der EU-Rat sehen die Gefahr, dass Mitgliedstaaten aus taktischen Gründen einen Austritt einreichen könnten, mit dem Ziel, die anderen EU-Länder unter Druck zu setzen und den Antrag dann kurzfristig wieder zurückziehen. Doch die Richter des Europäischen Gerichtshofs sind dieser Argumentation nicht gefolgt. Eine Zustimmung sei nicht notwendig. Jedem EU-Mitgliedstaat stehe es frei, einen angekündigten EU-Austritt wieder rückgängig zu machen. Allerdings müssten die verfassungsrechtlichen Vorschriften in Großbritannien eingehalten werden. Vor einer Woche hatte der Generalanwalt des EuGH deutlich gemacht, was das bedeutet. Das Parlament in London müsste einer einseitigen Rücknahme zustimmen. Außerdem, so der EuGH, sei eine Rücknahme nur innerhalb des zweijährigen Austrittsverfahrens möglich. Im Falle Großbritanniens endet das Verfahren Ende März nächsten Jahres. Bis dahin müsste der Brexit-Antrag wieder zurückgenommen werden.
Bericht von Klaus Hempel für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Ursprünglich waren es über 190 Staaten weltweit, die den sogenannten Migrationspakt der Vereinten Nationen unterstützt haben. Nur die USA haben von Anfang an Nein gesagt. Inzwischen sind knapp 30 weitere Länder ausgeschert. Aber auf der anderen Seite über 160 Staaten haben heute in Marrakesch den Pakt verabschiedet, der Migration sicher, geordnet und regulär machen will. So die Ankündigung. Auch die Bundeskanzlerin bekennt sich dazu, der UNO-Generalsekretär sowieso. Jens Borchers.
Antonio Guterres, Generalsekretär der Vereinten Nationen, wurde persönlich in Marrakesch.
My mother in Portugal is 95 years old.
Wenn ich meine 95-jährige, pflegebedürftige Mutter in Portugal, in Lissabon, besuche, dann sehe ich selten Portugiesen, die sich um sie kümmern. Es sind meistens Migranten, die rund um die Uhr für sie sorgen.
It is normally migrants who tend to our needs around the clock.
Mit diesem Beispiel aus der eigenen Familie wollte Guterres klarmachen, europäische Staaten brauchen Migration. Der UN-Generalsekretär bemühte sich in Marrakesch sichtlich um Offensivverteidigung. Keine Einschränkungen nationaler Souveränität in der Migrationspolitik, keine neu geöffneten Tore für mehr Migration. Nichts davon stehe tatsächlich in diesem Pakt für eine sichere, geordnete und reguläre Migration, sagte Guterres. Den haben jetzt 164 Staaten in Marrakesch angenommen. Nur alle Welt spricht vor allem über die Kritiker. Louise Arbour ist die Beauftragte des Generalsekretärs der Vereinten Nationen für Migrationsfragen. Sie wird in Marrakesch gefragt, ob sie und ihre Organisation vielleicht nicht genug für den Migrationspakt geworben und getrommelt habe. Arbours Antwort:
Maybe more could have been done, but I'm quite skeptical that this would have not turned into a dialogue of the deaf.
Vielleicht hätte man mehr tun können, sagt Louise Arbour, aber ich bin skeptisch. Das wäre wohl ein Gespräch geworden, bei dem einer dem anderen gar nicht zuhört. Arbour meint, die Kritiker hätten sich gar nicht mit dem Text des Paktes wirklich beschäftigen wollen. Angela Merkel, die Bundeskanzlerin, sprach in Marrakesch die Ängste an, die vor allem durch illegale Migration in Deutschland und anderswo ausgelöst werden.
Diese Ängste werden jetzt benutzt von den Gegnern dieses Paktes, um Falschmeldungen in Umlauf zu bringen.
Und sie hielt dagegen.
Hier sagt der Pakt dieser illegalen Migration ganz klar den Kampf an. Er bekennt sich zum Grenzschutz, er bekennt sich zur Bekämpfung von Schleusern. Er spricht dafür, dass alle Menschen mit vernünftigen Personaldokumenten ausgestattet sein müssen. Und er redet über die Rückübernahme von Staatsangehörigen, die sich illegal in einem anderen Staat aufhalten.
Angesichts dieser Verteidigung gingen die anderen durchaus spannenden Fragen an die Umsetzung des Migrationspaktes etwas unter. Weil die Vereinbarung juristisch nicht bindend ist, kann auch niemand einfordern, dass die Absichtserklärungen des Paktes von Marrakesch auch Wirklichkeit werden. Was konkret geschieht, um die Lebensperspektiven vieler Menschen, beispielsweise in afrikanischen Staaten, zu verbessern? Cheryl Per-Ra, Kanadierin mit Wurzeln in Sri Lanka, sprach in Marrakesch als Vertreterin von Migranten. Sie mahnte die Repräsentanten der versammelten Staaten, jetzt auch tatsächlich zu liefern.
Invest in teachers.
Investieren Sie in Lehrer, Ärzte, Polizisten, damit wir gebildet, medizinisch versorgt und beschützt sind.
Nach Deutschland. Formal ist jetzt alles klar bei der CDU. Die neue Vorsitzende heißt AKK, Annegret Kramp-Karrenbauer. Denn auch eine knappe Mehrheit auf dem Parteitag ist eine Mehrheit. Aber wie reagieren die Verlierer auf die Personalie? Hinter den Parteikulissen scheint es turbulent zuzugehen. Wolfgang Schäuble warnt heute das unterlegene Lager vor so wörtlich Rache. Aus Berlin, Matthias Reiche.
Die Geschlossenheit der Partei ist ernsthaft in Gefahr, sagt Carsten Lindemann, Vorsitzender der CDU-Mittelstandsvereinigung. Bei vielen, die auf Friedrich Merz als ihren Hoffnungsträger setzten, ist die Enttäuschung noch immer groß.
Das muss man jetzt zugeben. Ich habe unglaublich viele Mails bekommen. Und ich traue Frau Kramp-Karrenbauer zu, dass sie das weiß, dass sie ziemlich schnell jetzt Signale senden muss, auch an diejenigen, die Friedrich Merz gewählt haben.
Annegret Kramp-Karrenbauer verspricht, auf alle CDU-Mitglieder zuzugehen, egal auf welcher Seite sie stehen. Die Saarländerin hofft dabei auf die Unterstützung ihrer Kontrahenten Jens Spahn und Friedrich Merz. Beide hätten großen Anteil daran, dass der Kampf um den Parteivorsitz ein fairer und transparenter Wettbewerb war.
Und sie haben nach der Wahl erklärt, dass sie sich auch weiter in dieser Verantwortung sehen. Jens Spahn ist im Team mit drin. Ich werde sehr eng mit ihm zusammenarbeiten. Und auch Friedrich Merz hat das erklärt, auch appelliert an seine Anhänger. Und ich werde jetzt die nächsten Tage mit ihm reden, wie seine Vorstellung ist, wie er sich in diese Parteiarbeit mit einbringt.
Dass Kramp-Karrenbauer ihren Hauptwidersacher ins Team einbinden kann, ist schwer vorstellbar. Die Positionen der beiden liegen zu weit auseinander. AKK ist keine Kopie der Kanzlerin, ihr in vielem aber doch sehr ähnlich. Letztendlich gab das auch den Ausschlag, ist Politikwissenschaftler Daniel Dettling überzeugt.
Die richtige Mischung aus Wandel und Kontinuität, darum geht es. Und dafür steht vor allem Kramp-Karrenbauer.
Gegen die hatte auch Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble vor der Wahlstimmung gemacht. Nun appelliert er an die verschiedenen Lager seiner Partei, die demokratischen Spielregeln zu akzeptieren. Wer jetzt auf ein Rückspiel oder gar Rachesinne, setze sich ins Unrecht.
Ich habe im Vorfeld meine Meinung gesagt. Ich habe aus meiner Sicht Argumente für Friedrich Merz gesagt, aber das war vor der Wahl. Die Delegierten haben mit ihrer Mehrheit anders entschieden. Und das ist Demokratie. Wenn man da vorher nicht seine Meinung sagen kann, dann ist es auch schlecht. Das sollten wir auch nicht diskreditieren.
Die Fürsprecher von Friedrich Merz hofften, dass mit ihm an der Parteispitze die Chancen größer gewesen wären, Wähler vor allem von der AfD zurückzuholen. Auch der Thüringer CDU-Chef Mike Moring hatte sehr interessiert zugehört, als Merz ankündigte, mit einem stärker nach rechts ausgerichteten Kurs die Partei der Rechtspopulisten zu halbieren.
Das haben ihm viele zugetraut, aber unter dem Strich, egal wer Parteivorsitzender geworden wäre, hätte dieselbe Aufgabe. Nicht sich abzuarbeiten an den Wählern der AfD, gerade den Leuten im Osten in die Nazi-Ecke zu stellen, nur weil sie eine eigene Meinung haben, sondern einen handlungsfähigen Staat zu organisieren. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Die Leute suchen danach, in orientierungsschwieriger Zeit wieder Orientierung zu finden. Und wenn orientierungslose Leute auf orientierungslose Politiker treffen, dann wäre es die falsche Reaktion. Und deshalb hoffe ich es auf eine handlungsfähige Regierung, die die Dinge anpackt und aufhört, sich zu streiten.
In Thüringen liegt die AfD jüngsten Umfragen zufolge deutlich über 20%, ebenso in Sachsen. In beiden Ländern sowie auch in Brandenburg stehen im kommenden Jahr Landtagswahlen an. Spätestens dann ist auch die Schonfrist für die neue Parteivorsitzende vorbei.
Matthias Reiche für das Echo des Tages. Gibt es Antisemitismus, Judenhass im Europa des Jahres 2018? Und ob? Der Antisemitismus nimmt in letzter Zeit sogar zu. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der EU-Agentur für Grundrechte, die heute vorgelegt worden ist. Mitarbeiter der Agentur hatten dazu in 12 Staaten 16.000 Menschen befragt, die sich als jüdisch bezeichnen, und deren Alltag ist laut der Studie zunehmend beeinträchtigt. Stefan Überbach.
Die Studie zeichnet ein düsteres Bild. 9 von 10 der Befragten sagen, dass in ihrem Heimatland der Antisemitismus in den letzten 5 Jahren zugenommen hat. 85% bezeichnen Judenfeindlichkeit als ihre größte Angst. Eine Mehrheit geht gar nicht erst zur Polizei, wenn sie wegen ihres Glaubens belästigt oder drangsaliert wird, was in Deutschland 41% mindestens einmal im vergangenen Jahr passiert ist. Und jeder dritte Jude hat schon darüber nachgedacht, Europa zu verlassen. Schockierende Zahlen sind das, sagt EU-Justizkommissarin Vera Jourova. Und das muss sich ändern. Europa darf nicht passiv sein und den Antisemitismus weiter wachsen lassen.
We cannot be passive and let antisemitism grow.
Einiges hat die Europäische Union in den letzten Jahren schon unternommen. Etwa einen Koordinator für den Kampf gegen den Antisemitismus eingesetzt oder sich fast vollzählig der Internationalen Allianz zur Erinnerung an den Holocaust angeschlossen. Dabei kann es aber nicht bleiben, verlangt Kommissionsvizepräsident Frans Timmermans. Er fordert die EU-Staaten dazu auf, ihre Sicherheitsbehörden entsprechend zu trainieren, die jüdischen Gemeinden zu schützen und vor allem Lehrer auszubilden, weil das Wissen über den Antisemitismus und wohin er führen kann, allmählich verschwinden. Ich wünsche mir, nicht nur als Mitglied der EU-Kommission, sondern auch als Vater, dass jeder junge Europäer unsere Geschichte kennt, vor allem die Geschichte des Holocaust. Sorgen macht dem sozialdemokratischen Spitzenkandidaten bei der Europawahl auch der Befund, dass sich judenfeindliche Klischees mehr und mehr in die Alltagssprache zurückschleichen und in die politische Rhetorik, zum Beispiel in Ungarn, wo es zuletzt unter anderem Kampagnen mit antisemitischen Untertönen gegen den US-Investor George Soros gegeben hat, obwohl sich Regierungschef Orbán öffentlich als Kämpfer gegen den Antisemitismus inszeniert.
Clearly, some of the campaigns he's been doing have
Ganz klar, manche seiner Kampagnen haben zu antisemitischen Reaktionen in der ungarischen Gesellschaft geführt. Vor allem im Internet ist judenfeindliche Hetze inzwischen weit verbreitet. 90% der Befragten sagen, dass der Hass in den sozialen Medien für sie am schlimmsten ist. EU-Justizkommissarin Vera Jourova. Das zeigt, wie wichtig es ist, mit den Online-Plattformen an einem Verhaltenskodex gegen antisemitische Hetze zu arbeiten. Inzwischen werden laut Jourova rund 70% der angezeigten Hassbotschaften gelöscht, die meisten davon innerhalb von 24 Stunden. Die Kommissarin will aber mit den Internetkonzernen weiter im Gespräch bleiben. Es geht darum, sagt Kommissionsvizepräsident Frans Timmermans, dass sich in der Europäischen Union alle Bürger sicher und zu Hause fühlen, weil Europa nur dann Europa bleibt.
There is no Europe if Jews don't feel safe in Europe.
Krawalle, Ausschreitungen, Randale. Egal welches Wort man nun wählt über die Ereignisse in Frankreich am Samstag, die Proteste der Gilets Jaunes, der Gelbwesten, sind krass und unübersehbar. Für den französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron heißt das, er muss sich äußern zu den gewaltsamen Protesten und er muss eine Botschaft haben für die Demonstranten. In gut einer Stunde will sich Macron in einer Rede an die Nation wenden. Zur Stimmung in Frankreich, Marcel Wagner.
Emmanuel Macron war quasi abgetaucht. Ein paar Überraschungsbesuche bei Polizeieinheiten, um ihnen für die harte Arbeit bei den schweren Ausschreitungen der vergangenen Wochenenden zu danken, das war's. Seine Arbeitstage dürften trotzdem lang gewesen sein. Denn im Hintergrund wurde bis zur letzten Minute an der Strategie für die lang erwartete Rede gefeilt. Der Präsident habe sich die Lage vorher schonungslos schildern lassen wollen, hieß es aus seinem Umfeld. Die Gesprächspartner ließen sich da auch heute noch nicht lange bitten. Ich habe ihm gesagt, dass wir eine schwere Krise der Demokratie, eine starke soziale Krise erleben, die in der sozialen Ungleichheit und in den Zerwürfnissen zwischen Stadt und Land wurzelt, berichtete etwa Laurent Berger, Chef der reformorientierten Gewerkschaft CFDT am Nachmittag. Zuvor hatte Berger an einer Marathonsitzung teilgenommen, zu der Emmanuel Macron unter anderem führende Vertreter der Gewerkschaften, der Arbeitgeber, der Kommunen, des Handels und der Industrie eingeladen hatte. jener Interessenverbände also, die seit Monaten beklagen, von Macron zwar angehört, bei seinen Entscheidungen letztlich aber übergangen zu werden. Auch darauf habe er hingewiesen, so Laurent Berger. Ich sage das mit großer Redlichkeit. Unsere Demokratie braucht die, die repräsentieren. Sie braucht auch die Interessenverbände und sie braucht auch Teilhabe der Menschen. Wenn jetzt eine neue Zeit anbricht, in der die sozialen, wirtschaftlichen und politischen Akteure beteiligt werden, umso besser. Dass er das verstanden hat, dürfte sicher eine der wichtigen Botschaften der Rede von Präsident Macron werden, die heute Abend ab 20 Uhr ausgestrahlt wird. Den Menschen zuhören, ihre Probleme ernst nehmen, Macron wolle zu einem großen Bürgerdialog aufrufen, heißt es. Jean-Luc Rigaud, Präsident der Versammlung der Kommunen in Frankreich, bot vorab bereits Hilfe an. Wir haben vorgeschlagen, die Debatten zu organisieren. Ab Januar könnten alle Bürgermeister in ihren Rathäusern die Bewohner ihrer Gemeinden anhören, damit jeder daran teilhaben kann, zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem Bus, wenn es einen gibt. Reichen wird dieses Angebot sicherlich nicht, denn an allererster Stelle geht es den Gelbwesten schließlich ums Geld. Und da sei die Lage nun einmal problematisch, schilderte François Asselin, Chef des Verbandes mittelständischer Unternehmen, nach eigenen Angaben dem Präsidenten. Wir haben ein Land, das heute Europameister bei den Steuern und Abgaben ist. Wir rufen die Regierung auf, sich ranzuhalten, um diesen ersten Platz möglichst nicht allzu lange zu behalten. Den Gelbwesten dürfte François Asselin damit aus dem Herzen gesprochen haben. Doch die Liste der Wünsche, die die Besucher allein heute mit in den Präsidentenpalast gebracht hatten, war lang, sehr lang. Ob Macron angesichts angespannter Finanzen in seiner Fernsehansprache am Abend bereits konkret welche erfüllen kann, ist fraglich. Viele Gelbwesten haben sich vorsorglich für ihre Proteststützpunkte jedenfalls schon Weihnachtsbäume besorgt. Der Protest könnte schließlich noch länger dauern.
Zum Schluss der Besuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in China. Er ist diplomatisch heikel. Am Freitag hatte Steinmeier chinesische Studenten ermahnt, Menschenrechte zu achten. Und er hatte hinzugefügt, Deutschland habe lange gehofft, China werde eine liberale Demokratie, aber diese Erwartungen hätten sich nicht erfüllt. Solche Töne hören die Machthaber in Peking erfahrungsgemäß ungern. Mit ihnen ist Steinmeier heute zusammengetroffen zum Abschluss seines Besuchs. Axel Dorloff berichtet, dieses Treffen wurde erstmal feierlich.
Schon oft war er in China, als Kanzleramtsminister, als Außenminister, aber noch nie als Bundespräsident. Die militärische Ehrenformation für ein Staatsoberhaupt in der großen Halle des Volkes in Peking, das war auch für Frank-Walter Steinmeier neu. Abschluss traf Bundespräsident Steinmeier, Ministerpräsident Li Keqiang und Staats- und Parteichef Xi Jinping, letzteren zum Staatsbankett. Dabei habe er auch die Situation in der Uigurenregion Xinjiang angesprochen.
Was die Lage im Xinjiang angeht, ich habe das als unsere Sorge gegenüber dem Präsidenten vorgetragen. Und das ist zur Kenntnis genommen worden. Wir können von außen darauf keinen Einfluss nehmen, aber ich glaube, auch China muss sehen, dass das Bild, was in der Öffentlichkeit weltweit entstanden ist, nur dadurch zu verändern ist, dass man selbst Transparenz herstellt.
Bis zu über 1 Million Muslime sollen in der Provinz Xinjiang in Umerziehungslagern festgehalten werden, vor allem Uiguren. Trotz aller Differenzen, gerade beim Thema Menschenrechte, sei aber die Zusammenarbeit Deutschlands mit China noch wichtiger geworden. Ohne China geht es nicht mehr, auch international.
China ist nicht nur Wirtschaftsmacht, China ist jetzt schon ein Akteur auf der internationalen Bühne, der Einfluss hat. Und unser Interesse muss eigentlich sein, diesen Einfluss gleichzeitig zu verbinden mit der Übernahme von Verantwortung. Das ist in Einzelfällen geschehen. Das sind Entwicklungen, von denen ich glaube, dass wir sie brauchen, diese Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, gerade auch bei den großen Konflikten in dieser Welt. Ohne China jedenfalls werden Lösungen in Zukunft noch schwieriger werden.
Auch China-Staatspräsident Xi Jinping setzt auf Deutschland und bezeichnete Steinmeier als Freund Chinas, in guten wie in schlechten Zeiten. Lassen Sie uns die Zusammenarbeit zwischen China und Deutschland weiter vertiefen. Das ist zum Vorteil der Menschen beider Länder und auch gut für Weltfrieden, Wohlstand und Stabilität. Peking war heute die letzte Station der 6-tägigen China-Reise von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Er hatte mit seiner Delegation zuvor die südchinesischen Städte Guangzhou und Chengdu besucht.
Soweit das Echo des Tages. Schönen Abend noch. Mein Name ist Michael Brocke.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.